Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. In unserer Reihe durch den Brief des Paulus an die Römer kommen wir heute zu Kapitel 5 und den Versen 3 bis 5. Ich lese uns Römer Kapitel 5, die Verse 3 bis 5. Hört das Wort des Herrn. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Amen. Lass uns beten. Unser Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir dein heiliges, ausgehauchtes Wort recht verstehen, dass wir es im Glauben annehmen, dass wir geheiligt werden durch dein Wort und dass du uns lehrst, so zu leben, wie es recht ist für einen Christen. Auch mit Bedrängnissen so umzugehen und sie so zu verstehen, wie es richtig und wahr ist. Und so stärke uns nun durch deinen Heiligen Geist, wirke du doch Großes in unserer Mitte durch dein kraftvolles Wort und tue meinen Mund auf, dass ich deinen Ruhm verkündige. Amen. Nimm gerne Platz. Unser Predigttext beginnt, Vers 3, mit nicht allein aber das. Paulus bezieht sich also auf das, was er zuvor geschrieben hatte. Und da hieß es, ab Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Mit diesen beiden erstaunlichen Versen hatten wir uns letztes Mal beschäftigt. Wir hatten gesehen, dass der einzige Weg, gerettet zu werden von dem kommenden Zorn, der Glaube an Christus ist und dass alle, die an Christus glauben, gerechtfertigt worden sind. Hier steht nicht, da wir nun gerechtfertigt werden können, oder da wir nun die Möglichkeit haben, gerechtfertigt zu werden, oder da wir gute Chancen haben, gerechtfertigt zu werden. Nein, da wir nun gerechtfertigt worden sind. Das ist ein Vorgang in der Vergangenheit. Es ist geschehen, in dem Moment, in dem wir glaubten an Christus, wurden wir ein für allemal gerechtfertigt, ein für allemal gerecht gesprochen vor Gottes Gericht. Und weil wir gerecht gesprochen sind vor Gottes Gericht, haben wir drei Segnungen, drei Früchte der Rechtfertigung. Nämlich erstens haben wir Frieden mit Gott. Wir waren Feinde Gottes und, schlimmer noch, Gott war unser Feind. Sein Zorn war auf uns, sein Angesicht war gegen uns gerichtet. Es herrschte Feindschaft zwischen Gott und uns und das Ende davon wäre unsere totale und ewige Vernichtung gewesen. Aber nun hat unser Herr Jesus Christus Frieden gemacht zwischen Gott und uns, indem er für unsere Sünden mit seinem Blut bezahlt hat und Sühnung bewirkt hat für unsere Schuld und Gottes Zorn gestillt hat, der auf uns war, und indem er sich auch jetzt noch als unser hoher Priester für uns verwendet. Zweitens haben wir Zugang zu Gottes Gnade und stehen in dieser Gnade. Christus hat nicht nur die Feindschaft zwischen Gott und uns getötet, sodass Gott uns jetzt neutral gegenüberstehen würde, sondern durch ihn haben wir nun dauerhaften Zugang zu Gott, zu seiner Gnade, seiner Güte, seiner Freundlichkeit, seinen Vergebungen, seinen Erbarmungen, seinen Segnungen. Was sind wir doch für glückselige Menschen, wenn wir so gerechtfertigt und versöhnt sind mit Gott. Und drittens rühmen wir uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir haben nun die Hoffnung, dass wir einst verherrlicht werden und eingehen in die Gegenwart Gottes, in seine Herrlichkeit. Und diese Hoffnung ist nicht ein menschliches, ungewisses Hoffen und Bangen, sondern eine feste Zuversicht, eine feste Gewissheit, weil sie nicht auf unseren Werken beruht, sondern auf dem vollbrachten und vollkommenen Werk Christi. Und deshalb ist diese Hoffnung so gewiss, dass wir uns schon jetzt dieser gewissen Hoffnung rühmen. Wir zweifeln nicht daran, dass wir die Herrlichkeit Gottes erlangen werden, sondern rühmen uns schon jetzt, als hätten wir sie bereits erlangt. So gewiss ist diese Hoffnung. Und diese drei Segnungen, Frieden, Gnade, Hoffnung, hat jeder Christ, jeder, der glaubt an Christus. Denn jeder, der glaubt, ist gerechtfertigt worden. Und Paulus geht ganz selbstverständlich davon aus, dass das auf jeden in der Gemeinde zutrifft. Jeden, der Teil der Gemeinde ist. Denn er schreibt, da wir nun gerechtfertigt worden sind. Wenn wir solche Segnungen haben, sollten wir uns nicht darüber freuen? Und zwar mit einer großen Freude? Sollten wir unserem Gott nicht jauchzen und ihm nicht danken? Weil wie könnte man gesegneter durch dieses Leben gehen? Und nun fährt Paulus also fort und schreibt in Vers 3, nicht allein aber das. Und diese Formulierung ist schon erstaunlich. Nicht allein aber das? Als ob das nicht schon herrlich genug wäre? Mehr als wir jemals hätten hoffen können? Aber das ist tatsächlich noch nicht alles. Nicht allein aber das. Ja, es gibt noch mehr. Weil wir gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir noch mehr Segnungen als die, von denen wir bereits gehört haben. Weiter Vers 3. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Zunächst einmal müssen wir festhalten, dass Christen Bedrängnisse haben. Mehrzahl Bedrängnisse. Paulus geht hier ganz selbstverständlich davon aus, dass es im Leben eines Christen Bedrängnisse gibt. Und das gilt für jeden Christen. Wenn Paulus hier schreibt, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, dann ist dieses Wir dasselbe Wir wie in den Versen zuvor. Da wir nun gerechtfertigt worden sind und so weiter. Das heißt, alle, die gerechtfertigt worden sind aus Glauben, alle Christen haben Bedrängnisse. Und da sehen wir schon, wie unsinnig jedes Wohlstandsevangelium ist. Es ist eine ganz klare Wahrheit überall in der Schrift, auch überall im Neuen Testament. Christen haben Bedrängnisse. Ja, wir haben Frieden mit Gott und Zugang zu seiner Gnade und rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Aber das heißt nicht, dass unser Leben hier in dieser Welt frei wäre von Bedrängnissen. Ganz im Gegenteil, ein Christ hat Bedrängnisse. Das ist eine klare biblische Wahrheit, die sich durch die ganze Schrift zieht, wie auch unser Herr selbst sagt in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Oder wie wir lesen in Apostelgeschichte 14, 22, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Das ist die Lehre Christi, die Lehre seiner Apostel. Ein Christ hat Bedrängnis in der Welt, viele Bedrängnisse. Was meint Bedrängnisse? Paulus schränkt das hier nicht ein. Es geht nicht nur um Bedrängnisse, in die wir geraten, weil wir den Herrn bekennen oder weil wir sein Evangelium predigen. Nein, gemeint sind alle Arten von Bedrängnissen. Jede Betrübnis, jede Drangsal, jede Traurigkeit, jede Not, jede Last, jede Sorge, jede Angst, jede Schwierigkeit, jede Ungerechtigkeit, jeder Angriff und jede Verfolgung, jeder Feind, jeder falsche Bruder, jede Gewissensnot, jeder Verlust, jede Trauer, jedes Weinen und Klagen, jeder Kummer, jedes Geschrei, jede Krankheit, jeder Schmerz, jedes Leid, jedes finstere Tal, jede Todesfurcht, jede Ausweglosigkeit, jede Seelennot, alles, was unseren Leib und unsere Seele quält und ängstigt und betrübt und niederdrückt. Alles, was uns bedrängt, was uns schwer auf der Brust liegt und unser Herz einengt und uns die Freude raubt und unseren Geist niederbeugt. Solche Bedrängnisse mögen uns persönlich betreffen, unsere Gesundheit, vielleicht auch, wenn wir sehen, dass wir älter werden und wissen, dass wir nicht mehr lange zu leben haben und sehen, wie unser Körper verfällt. Es mag unsere Arbeit und unsere Finanzen betreffen, unsere Ehe, unsere Kinder, unsere Gemeinde. Solche Bedrängnisse, sie mögen entstehen aus unseren eigenen Sünden oder aus den Sünden anderer oder aus Unfällen und Unglücken oder einfach aus dem Lauf des Lebens. Sie mögen kommen, weil wir uns vom Herrn abgewandt haben und lau geworden sind oder weil wir dem Herrn treu nachfolgen und mit Eifer für ihn arbeiten. Und manchmal mögen sie kommen durch einen totalitären, tyrannischen, antichristlichen Staat, wie wir es gegenwärtig erleben. Es gibt unzählig viele Arten von Bedrängnissen, die uns Christen treffen können und treffen werden. Es gibt auch schöne Stunden, aber wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen. Und es ist mir wichtig, dass wir auch das verstehen und darüber nachdenken, was es heißt, dass wir in Bedrängnisse kommen müssen. Dann stellt sich aber die Frage, wenn das so ist, wie sollen wir Christen denn mit Bedrängnissen umgehen? Weiter Vers 3, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Wir sollen uns in den Bedrängnissen rühmen. Hier steht wieder das gleiche wie am Anfang. Alle, die gerechtfertigt worden sind aus Glauben, alle Christen rühmen sich in den Bedrängnissen. Paulus schreibt hier nicht, oh, sie sollen sich rühmen, sollen sich vielleicht bemühen, sich zu rühmen. Nein, sie rühmen sich. So wie es einen Christen auszeichnet, wie es charakteristisch für ihn ist, dass er gerechtfertigt worden ist aus Glauben und Frieden hat mit Gott und Zugang hat zur Gnade und sich der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes rühmt, so charakterisiert es einen Christen auch, dass er sich in den Bedrängnissen rühmt. Und wenn wir das noch nicht tun, dann sollten wir das heute lernen, dass wir so mit Bedrängnissen umgehen. Die revidierte Elberfelder übersetzt hiermit, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Man kann das so übersetzen, aber besser scheint mir die Übersetzung, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, wie es auch viele übersetzen. Der Gedanke hier ist nämlich nicht, dass wir uns trotz den Bedrängnissen rühmen, sondern dass wir uns gerade wegen der Bedrängnisse rühmen. Wir haben eine neue Sicht auf Bedrängnisse. Wir betrachten sie nicht als etwas Furchtbares, Schreckliches, worüber man nur klagen und jammern kann. Nein, wir rühmen uns der Bedrängnisse. Was soll das heißen? In Vers 2 hieß es, dass wir uns rühmen aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das können wir gut verstehen, dass man sich der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes rühmt. Aber sich der Bedrängnisse rühmen? Nun, wir lesen das tatsächlich an mehreren Stellen in der Schrift. Paulus schreibt zum Beispiel in 2. Korinther 12, Vers 10, deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Und als die Apostel vor den Hohen Rat kommen mussten und dort geschlagen und bedroht wurden, heißt es in Apostelgeschichte 5, Vers 21, sie gingen nun aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Wohlgefallen an Bedrängnissen, Freude über Bedrängnisse, Rühmen der Bedrängnisse. Also wir sehen Bedrängnisse als etwas Gutes, etwas, worüber man sich freuen kann, man jubeln kann. Wie ist das zu verstehen? Nun, das meint nicht, dass wir uns über Bedrängnisse an sich freuen. Wir haben an sich kein Wohlgefallen daran, zu leiden und bedrängt zu sein. Wir wollen auch lieber frei sein von Bedrängnis. Wir haben keine Freude an unserem eigenen Leid und Schmerz. Aber dennoch freuen wir uns über Bedrängnisse und rühmen uns der Bedrängnisse, weil wir etwas wissen über Bedrängnisse. Weil wir nämlich wissen, welche Wirkung Bedrängnisse bei uns haben. Weiter Vers 3. sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, das ist die Begründung, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Wir Christen wissen also etwas über Bedrängnisse und wenn wir es noch nicht wissen, dann lernen wir es heute, nämlich, dass Bedrängnis eine ganze Kette von Auswirkungen hat. Und das erste Glied dieser Kette, die erste Wirkung von Bedrängnis ist Ausharren. Da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Ausharren, andere übersetzen auch mit Geduld. Das griechische Wort setzt sich aus zwei Worten zusammen und bedeutet wörtlich darunter bleiben. Wenn wir als Christen in Bedrängnis geraten, dann ist unsere menschliche, natürliche Reaktion eigentlich, dass wir uns dieser Bedrängnis entziehen wollen. Wir wollen davor fliehen, wir wollen, dass sie aufhört. Aber bei uns Christen bewirkt Bedrängnis etwas anderes, nämlich, dass wir ausharren, dass wir die Bedrängnis erdulden, dass wir uns fügen unter die Bedrängnis, dass wir geduldig darunter bleiben. Das heißt nicht, dass wir Bedrängnis aktiv suchen. Das gab es auch in der Kirchengeschichte und auch heute noch, dass Leute ganz bewusst leiden wollten, dass sie vielleicht als Märtyrer sterben wollten. Das heißt das nicht, dass wir die Bedrängnis aktiv suchen, dass wir es darauf anlegen, bedrängt zu werden. Und das heißt auch nicht, dass wir nichts tun dürften, um Bedrängnis zu beenden, dass wir unter Umständen fliehen dürfen vor Bedrängnis. Paulus, der Apostel, der diese Verse hier ja geschrieben hat, und der auch sagt in 2. Korinther 12, Vers 10, deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Paulus floh auch aus Damaskus in einem Korb. Und er floh aus dem Gefängnis in Philippi. Und er berief sich auf sein römisches Bürgerrecht, um der Geißelung zu entgehen. Es geht nicht darum, dass wir gerne bedrängt werden wollen und diese Bedrängnis suchen. Nein, aber wenn wir nun einmal in Bedrängnis kommen und wir können sie nicht ändern, dann harren wir aus. Dann verzweifeln wir nicht, dann verlieren wir nicht den Kopf, dann hadern wir nicht mit Gott, sondern wir bleiben geduldig darunter. Wir dürfen klagen. Wir dürfen weinen. Das ist biblisch. Wir haben ein ganzes Buch in der Bibel, das heißt Klagelieder. Die Propheten haben oft geklagt und wir haben einen Herrn, der geweint hat am Grab von Lazarus. Wir dürfen klagen und weinen, aber wir tun es nicht im Unglauben. So wie die Welt, die keine Hoffnung hat, sondern wir harren aus im Glauben und Vertrauen und hoffen auf unseren Gott. Und dieses Ausharren ist absolut erforderlich, damit wir das Ziel unseres Glaubens erreichen. Damit wir die Verheißung der Herrlichkeit Gottes erlangen. Im letzten Kapitel hatten wir viel von Abraham gehört, daher lasst uns noch einmal auf ihn schauen. Es heißt in Hebräer 6, Vers 13, denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte, und sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und so erlangte er, Abraham, indem er ausharrte, die Verheißung. Abraham erlangte die Verheißung, indem er ausharrte. Hätte er irgendwann gesagt, mir reicht's jetzt, ich warte jetzt schon so lange, dass Gott seine Verheißung erfüllt, aber es passiert ja nichts, ich bin enttäuscht von Gott und deswegen gebe ich jetzt den Glauben auf, dann hätte er die Verheißung nicht erlangt. Und so ist es auch bei jedem von uns. Unser Herr sagt in Matthäus 10, Vers 22, und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Willst du gerettet werden? Willst du die Verheißung des ewigen Lebens in Herrlichkeit erlangen? Dann harre aus in Bedrängnissen. Harre aus bis ans Ende. Und wenn wir so ausharren, dann führt das zur nächsten Wirkung, zum nächsten Glied der Kette, nämlich der Bewährung. Nochmal ab Vers 3, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung. Wenn wir tatsächlich ausharren in Bedrängnis, dann bewirkt das Ausharren Bewährung. Bewährung bedeutet, dass etwas erprobt wurde, geprüft wurde, getestet wurde und den Test bestanden hat. Und erst dann stellt sich heraus, ob etwas wirklich taugt. Man kann viel behaupten, man kann viel versprechen, aber erst, wenn man die Probe macht, wenn man die Behauptung überprüft, zeigt sich, was da dran ist. Und so ist das auch mit Menschen, die sich Christen nennen, die sagen, sie haben Glauben an Christus. Ob sie wirklich Christen sind, ob ihr Glaube wirklich es echt ist, zeigt sich erst, wenn sie erprobt wurden. Und das geschieht durch Bedrängnis. Unser Herr lehrt uns das etwa im Gleichnis vom Sämann und dem vierfachen Ackerfeld. Jesus erklärt dieses Gleichnis später seinen Jüngern und da lesen wir zum Beispiel Matthäus 13 berichtet uns davon ab Vers 18. Da spricht der Herr, hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fach oder wie es Lukas schreibt in Lukas 8, Vers 15, das in der guten Erde aber sind die, welche Frucht bringen, mit Ausharren. Ob jemand ein Christ ist, ob sein Glaube echt ist, sieht man den Menschen nicht immer gleich an. Es gibt viele, die nennen sich Christen, aber ihr Glaube bewährt sich nicht. Wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung oder Sorge oder manche Versuchung, da zeigt sich dann, dass ihr Glaube nie echt war. Dass er nie auf den guten Boden gesät war. Dass er keine Wurzel war. Dass er zu viel Dornen waren. Und umgekehrt bewährt sich der echte Glaube in Bedrängnis. Da zeigen sich dann die echten Christen, die drunter bleiben unter der Bedrängnis und Frucht bringen mit Ausharren. Bedrängnisse sind die Feuerprobe, in der unser Glaube erprobt wird, in der wir im Feuer geläutert werden wie Silber und geprüft werden wie Gold, wie auch der Apostel Petrus schreibt in 1. Petrus 1, Abvers 6. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer erfunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Wer in Bedrängnissen ausharrt im Glauben, dessen Glaube beweist sich als echt und kostbar, Bedrängnis bewirkt Ausharren und Ausharren bewirkt Bewährung. Und auch die Bewährung ist erforderlich, um die Verheißung des ewigen Lebens in Herrlichkeit zu erlangen. Wie Jakobus schreibt in Jakobus 1, Vers 12, glückselig der Mann, der die Versuchung oder Erprobung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Wenn wir in Bedrängnis ausharren und uns bewähren, dann führt das auch zur nächsten Wirkung von Bedrängnis, zum nächsten Glied der Kette, nämlich der Hoffnung. Noch einmal ab Vers 3, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Bewährung bewirkt Hoffnung. In Vers 2 hieß es, dass wir uns rühmen aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und diese Hoffnung ist völlig gewiss, weil sie sich gründet auf Gottes, auf Christi Erlösungswerk. Alle, die glauben und gerechtfertigt wurden aus Glauben, die haben Frieden mit Gott und stehen in der Gnade und werden die Herrlichkeit Gottes erlangen. Und als Christen zweifeln wir meistens auch nicht daran, dass das so ist. Wir vertrauen Gottes Wort. Ja, alle, die glauben, die werden auch am Ende verherrlicht werden. Aber wir zweifeln häufig an etwas anderem, nämlich daran, dass diese Verheißung auch uns persönlich gilt. Ja, ich Ich glaube, dass Christus alle rechtfertigt, die an ihn glauben. Aber ist mein Glaube denn echt? Reicht mein Glaube aus, um gerechtfertigt zu werden? Ist das so ein Glaube wie der von Abraham? Werde ich vielleicht irgendwann abfallen vom Glauben? Wenn ich in so richtig schlimme Bedrängnis gerate, wenn Gott mir das Liebste nimmt, wenn ich alles verliere, wenn ich unter Krankheit und Schmerz leide, wenn es ans Sterben geht, ist mein Glaube denn echt? Gilt Gottes Verheißung überhaupt mir? Ist das nicht die Zweifel, die wir meistens haben? Nicht, dass wir an Gottes Wort zweifeln, sondern daran, dass es uns tatsächlich gilt? Aber seht ihr, wenn ich in Bedrängnis war und ich habe ausgeharrt und ich habe mich bewährt, mein Glaube hat sich als echt erwiesen, dann stärkt das in mir die Hoffnung, dass ich auch in künftigen Bedrängnissen ausharren werde, dass mein Glaube wirklich echt ist. Wenn ich zurückblicke auf die Bedrängnis und die Bedrängnis und die Bedrängnis und trotz all der Bedrängnisse, durch die ich schon gegangen bin, bin ich immer noch im Glauben, dann gibt das Hoffnung, dass ich auch weiterhin ausharren werde bis ans Ende. Denn Bewährung bewirkt Hoffnung. Und was ist die Wirkung dieser Hoffnung? Vers 5, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Die Hoffnung, die aus der Bewährung kommt, lässt nicht zuschanden werden. Das heißt, sie wird uns nicht enttäuschen. Diese Hoffnung ist tragfähig, sie trügt nicht. Sie wird sich erfüllen. Du hast in Bedrängnissen ausgeharrt, du hast dich bewährt in Bedrängnissen, dann wirst du auch weiterhin ausharren, komme was wolle, auch in den schwersten Bedrängnissen. Warum ist das so? Vielleicht, weil du so ein toller Kerl bist, der einfach immer ausharrt, der sich einfach immer bewährt, ja, der gar nicht anders kann. Ja? Komme es so hart, wie es wolle. Nein, Paulus gibt uns die Begründung dafür, weshalb diese Hoffnung uns nicht zu Schanden werden lässt. Vers 5, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der Grund dafür, dass uns die Hoffnung nicht zu Schanden werden lassen wird, sind nicht wir selbst, sondern die Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist und ausgegossen wurde sie durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Jedem, der an Christus glaubt, der aus Glauben gerechtfertigt worden ist, dem ist auch der Heilige Geist gegeben worden. Auch den Heiligen Geist haben wir uns nicht verdient, sondern so, wie Gott uns aus Gnaden gerechtfertigt hat, so hat er uns auch aus Gnaden den Heiligen Geist gegeben. Alles hier steht in der Passivform. Die Liebe Gottes wurde ausgegossen und der Heilige Geist wurde uns gegeben. Wir haben nichts getan, Gott hat es getan. Es ist Gottes Werk. Ja, und durch den Heiligen Geist ist also die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen. Die Liebe, die Gott zu uns, zu dir hat. Diese Liebe, sie wurde nicht in unsere Herzen geträufelt, sondern überschwänglich ausgegossen. Wie wenn man einen großen Eimer voller Wasser mit einem Mal umstürzt und sich das Wasser wie ein Schwall ergießt, so hat Gott seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, hat unsere Herzen überschwemmt mit seiner Liebe. Und das ist nicht etwas, was Gott nur einmal getan hat, sondern er fährt fort, seine Liebe in unsere Herzen auszugießen. Er hört nicht auf damit, sondern er gießt permanent nach und überflutet unsere Herzen mit seiner Liebe. Und der Heilige Geist ist es, der uns diese Liebe erkennen und empfinden lässt. In den nächsten Versen, da wird Paulus die Liebe Gottes noch genauer erklären und etwas später auch das Wirken des Geistes noch genauer erklären. Aber für heute wollen wir es erstmal dabei belassen. Wir werden also nicht zu Schanden werden, wir werden ausharren bis ans Ende. Unser Glaube wird sich auch in künftigen Bedrängnissen bewähren, weil Gott uns seine Liebe durch seinen Geist gegeben hat. Das ist es, was die Hoffnung so gewiss macht, weswegen sie uns nicht enttäuschen wird. Aber was genau bedeutet das, dass die Hoffnung nicht zu Schanden werden lässt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen? Was genau hat denn die Liebe Gottes damit zu tun? Nun, wir wissen, dass alles, auch alle Bedrängnisse, letztlich von Gott kommen. Wenn Gott aber noch unser Feind wäre, wenn sein Zorn noch auf uns wäre, wie könnten wir Bedrängnisse dann anders verstehen als Ausdruck von Gottes Zorn, als einen Vorgeschmack auf die Bedrängnisse, die uns erwarten werden im Gericht? Wie müsste in aller Bedrängnis auch unsere Seele bedrängt sein, weil sie weiß, hier kommt schon ein Stück vom Zorn Gottes, der am Ende auf mich in voller Kraft wartet. Aber wenn wir Frieden haben mit Gott, wenn wir durch seinen Geist, den er uns gegeben hat, wissen, dass wir von Gott geliebt sind, dann bekommen wir einen ganz anderen Blick auf Bedrängnisse. Später schreibt Paulus in Römer 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht. Wir haben keine Furcht vor Gottes Zorn und seinem Gericht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Und dann noch in Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Durch den Geist wissen wir, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Aber damit wissen wir auch, dass unsere Bedrängnis kein Ausdruck von Gottes Zorn ist, sondern dass unser Leiden hier auf Erden einen Zweck erfüllt. Dass es zu unserem Guten mitwirkt. Nämlich, dass wir einst miterben und mitverherrlicht werden, wenn wir auch mitgelitten haben. Wir rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, aber um diese Herrlichkeit zu erlangen, müssen wir durch Bedrängnisse, damit wir uns bewähren, denn wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen, denn Gott gebraucht die Bedrängnis, um uns, seine Kinder, zu züchtigen, um uns zu erziehen, um uns einem Sohn ähnlicher zu machen, denn ohne Heiligung gibt es auch keine Verherrlichung. Denkt einmal daran, wie viel Bedrängnis hatte unser Herr. Wie viel musste er leiden, um in seine Herrlichkeit hineinzugehen. In der Familienandacht lesen wir gerade die Passion Christi im Lukas-Evangelium. Wie war unser Herr so sehr bedrängt? Und wir sollten ohne Bedrängnis in die Herrlichkeit hineingehen? Sind wir denn größer als unser Herr? Es heißt in Hebräer 12, Vers 5, und ihr habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als Söhnen spricht, mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren an alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Ja, jede Bedrängnis dient uns, den Kindern Gottes, zur Züchtigung. Und ist tatsächlich der Beweis dafür, dass unser Herr dich liebt. Wie er auch spricht in Offenbarung 3, Vers 19, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Verstehst du, warum wir Christen uns der Bedrängnis rühmen können? Sie ist der Beweis der Liebe Gottes. Und sie bewirkt einen guten Zweck, nämlich am Ende unsere Verherrlichung. Deswegen sollte es uns auch nicht befremden, wenn wir als Christen Bedrängnisse haben. Sondern wir sollten das erwarten. Auch jetzt, dass wir in dieser Bedrängnis stehen. Niemand von uns sollte deswegen befremdet sein. Ja, wir müssten uns eher sorgen, wenn wir niemals Bedrängnis hätten. Der Apostel Petrus schreibt in 1. Petrus 4, Vers 12, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, und es ist ein Feuer, durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr auch, euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. So ist es auch der Beweis, dass du Gottes Geist hast, wenn du mitleidest. Versteht ihr? Deswegen rühmen wir uns der Bedrängnis, weil wir wissen, dass Gott uns liebt und uns als seine Kinder behandelt und uns seinen Geist gegeben hat und alle Bedrängnis nur einem Zweck dient, dass wir gezüchtigt werden, erzogen werden, geheiligt werden, dass wir mit Christus leiden, damit wir auch mit Christus verherrlicht werden. Damit wir diese Hoffnung der Herrlichkeit Gottes erlangen. Ähnlich schreibt es auch Jakobus. In Jakobus 1, Abvers 2. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen oder Prüfungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Erprobung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Sollten wir also deswegen Bedrängnis nicht freudig annehmen, weil wir wissen, dass es unserer Vollendung dient, dass es uns eine ewige Freude bringt. Wie auch Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 17, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Stehst du, egal wie schwer die Bedrängnis hier auf dieser Erde ist, in der du stehst. Es ist nichts. Es ist so leicht wie eine Feder im Vergleich zu dem großen, ewigen, überreichen Gewicht von Herrlichkeit, was es bewirkt. Ich möchte zum Abschluss noch kurz, wirklich kurz, 10 weitere Wahrheiten nennen über Bedrängnis, die uns helfen sollen, Bedrängnisse recht einzuordnen und damit recht umzugehen. Erstens, Gott wird dich nicht in Bedrängnisse führen, die du nicht ertragen könntest. Wie Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 8 und 9, in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Der Herr wird dich bewahren in der Bedrängnis, wie wir auch gerade im Psalm gelesen haben. Er ist eine Festung in der Bedrängnis. Zweitens, du wirst die Bedrängnis ertragen können, weil Gott dir die Kraft dazu geben wird. Wie Paulus schreibt, 2. Korinther 10, Abvers 9, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Ab dann Vers 10, deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Der Herr wird dir die Kraft geben, dich stark machen und die Bedrängnis zu erdulden. Also vertraue auch nicht auf deine eigene Kraft und verzweifle auch nicht, sondern bete zum Herrn, dass er dich stärkt. Drittens, Gott wird dich in allen Bedrängnissen trösten. Wie Paulus schreibt in 2. Korinther 1, Abvers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Viertens, du sollst anderen in Bedrängnissen beistehen und sie trösten. Weiter 2. Korinther 1, Vers 4, der uns tröstet in all unseren Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Also dann nimm auch teil an der Bedrängnis deiner Geschwister. Besuche sie in ihrer Bedrängnis. Tröste sie in ihrer Bedrängnis. Wie auch Jakobus schreibt in Jakobus 1, Vers 27, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen. Wenn wir so miteinander umgehen, wenn der andere in Bedrängnis ist, dann wird auch die Liebe zueinander zunehmen durch die Bedrängnis. Fünftens, Gott wird deine Bedrängnis gebrauchen, um andere Christen zu ermutigen, damit sie ihn verherrlichen. Wie Paulus schreibt in 2. Thessalonicher 1, Abvers 3, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt, sodass wir selbst uns euer rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Wenn andere Christen sehen, wie du mit Bedrängnissen christusähnlich umgehst und darin ausharrst, dann werden sie dadurch ermutigt, sie werden sich deiner rühmen und sagen, schaut mein Bruder, schaut meine Schwester, wie sie mit ihren Bedrängnissen umgeht, wie sie weiter ausharrt und glaubt und vertraut auf Gott, selbst wenn sie keinen Ausweg mehr sieht. Und dafür werden sie Gott Dank geben, weil sie wissen, es ist Gott, der sie so stark macht. Sechstens, Bedrängnisse sind eine Bestätigung von Gott, dass ein gerechtes Gericht kommt. Um dich zu verherrlichen, das hatten wir bereits ausführlich gesehen, aber auch um deinen Bedrängern zu vergelten. Weiter, 2. Thessalonicher 1, Abvers 5, sie, die Bedrängnisse, sind ein Anzeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werdet, um dessen Willen ihr auch leidet. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten und euch, den Bedrängten, mit Ruhe, zusammen mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer. Also wir wissen, wenn wir bedrängt sind, es ist uns ein Anzeichen, ein Beleg dafür, dass wir auch einst in die Ruhe eingehen werden. Aber es ist uns auch ein Beleg dafür, dass die, die uns bedrängen, gerichtet werden, dass Gott uns rächen wird. Und auch das, ich weiß, viele Christen denken so Gedanken der Rache, es ist doch irgendwie nicht christlich. Doch, finde Trost darin, dass Gott vergelten wird. Jemand bedrängt dich, freue dich darauf, dass Gott ihm vergelten wird, dass seine Rache kommen wird über ihn. Siebtens, Gott wird dich für jede Bedrängnis segnen und belohnen in der Herrlichkeit. Wie unser Herr Jesus spricht in Matthäus 5, Abvers 4, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden. Um meinetwillen freut euch und jubelt. Denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Du bist glückselig, wenn du in Bedrängnisse kommst, denn der Herr wird dich belohnen. Achtens, Bedrängnisse sollen uns lehren, das Leiden und die Bedrängnis unseres Herrn Jesus Christus zu bedenken und ihm dafür zu danken, denn wenn wir leiden, dann leiden wir mit Christus, als Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus, wie Johannes es schreibt. Also schaue in Bedrängnis nicht nur auf dich und auf deine Not, verfalle vielleicht in Selbstmitleid, sondern schaue auf den Herrn und auf seine Leiden. Denke darüber nach, wie er bedrängt war um deinetwillen, damit du dich nicht mehr fürchten musst in Bedrängnis, sondern die Bedrängnis dir jetzt zum Besten dient. Und dann dürfen wir uns aber auch besonders freuen, wenn wir konkret für Jesus leiden. Wie es heißt in Apostelgeschichte 5, Vers 41, wir hatten es schon gelesen, sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt waren, für den Namen Schmach zu leiden. Dein Herr hat gelitten, du leidest auch, freu dich, dass der Herr dich so würdigt. Neuntens. Bedrängnis soll uns die Sehnsucht nach der Wiederkunft Christi und die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes mehren. Denn dann, wenn wir beim Herrn sind, dann wird alle Bedrängnis ein Ende haben. Dann werden wir sehen, wie die Bedrängnis uns verherrlicht hat und dann wird nie wieder Bedrängnis sein. Dann werden wir in die Ruhe eingehen, wie es auch heißt in Offenbarung 21, Vers 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wenn du in Bedrängnissen bist, dann lass die Sehnsucht wachsen und das Rufen, komme bald, Herr Jesus. Und führe uns aus dieser Welt und ihren Bedrängnissen. Und zehntens, gleich wie groß die Bedrängnis auch sein mag, denke daran, du bist von Gott geliebt. Und nichts und niemand, auch keine noch so große Bedrängnis, kann das ändern. Du hast die berechtigte Hoffnung, dass du durch alle Bedrängnisse hindurch bestehen wirst und dich bewähren wirst, weil Christus dich liebt, weil Gott dich liebt, und nichts wird das ändern, wie Paulus dann später schreibt in Römer 8, Abvers 35, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis? Oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hungersnot? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Er, der die Welt überwunden hat, bewirkt, dass auch wir alle Bedrängnisse überwinden. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Warum sollten wir uns fürchten vor Bedrängnis, wenn wir doch wissen, dass Gott uns liebt? Diese Hoffnung lässt uns nicht zur Schande werden, denn seine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Seht ihr? Warum sollten wir uns also sorgen vor Bedrängnis? Warum sollten wir in Bedrängnis verzweifeln? Warum sollten wir uns fürchten vor dem, was wir leiden werden? Vielmehr wollen wir uns der Bedrängnis rühmen, weil wir verstanden haben, weil wir wissen, was Bedrängnis für einen Christen bedeutet. Wenn du Bedrängnis hast in deinem persönlichen Leben, oder so, wie gerade wir alle, Bedrängnis durch den Staat, dann verzage nicht. Zweifle nicht an Gottes Liebe. Es ist doch gerade der Beweis, dass Gott dich liebt. Sondern hoffe, verharre im Glauben, harre aus bis ans Ende und sei getreu bis in den Tod und harre auf deinen Gott. Er wird dich retten aus allen Bedrängnissen und er wird dich hineinversetzen in sein Reich. Du wirst die Herrlichkeit Gottes erben, denn du bist sein geliebtes Kind. Und so sprich, wenn du unruhig bist in Bedrängnissen, wenn du voller Angst und Sorge bist, so sprich zu deiner eigenen Seele, predige deiner eigenen Seele, wie wir lesen in Psalm 42 und Psalm 43. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts. Und meinen Gott, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Amen.